Ja, liebe Leser und Zuhörer des Heimo-Kuriers, nach einer längeren Pause darf ich euch alle mal wieder ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcastes begrüßen. Es ist die mittlerweile 6. reguläre Folge und wir haben uns wieder mal gedacht, wir kehren zu unseren Wurzeln zurück und haben jemanden eingeladen, der in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile wohl als Staatsfeind gilt, nämlich niemand geringeren als den Aktivisten und Publizisten Martin Sellner. Lieber Martin, schön, dass du da bist.
Back to the roots, back to the Heimatkurier. Freue mich sehr, danke für die Einladung. Und bin gespannt auf das Gespräch und hat sich einiges zugetragen seit meinem letzten Auftritt hier.
Hat sich einiges zugetragen. Die Themen liegen eigentlich auf der Hand. Man muss ja gar nichts viel uns aus dem Hut ziehen oder irgendwie recherchieren oder vorbereiten. Es gab in den letzten Tagen eigentlich zwei Dinge, die hier vorgestochen sind. Nämlich du warst bei einem Vortrag geladen in der Schweiz von der Jungen Tat im Kanton Aargau. Unsere Zuhörer wissen, was passiert ist. Während des Vortrages wurde der Strom gekappt. Schwer bewaffnete Polizisten haben den Saal gestürmt, haben dich abgeführt, dir dann sogar Handschellen angelegt. Du wurdest schließlich als Ergebnis aus dem Kanton Aargau abgeschoben und für 2 Monate des Kantonsgebietes verwiesen. Und am selben Tag, am Samstag, hat dein Anwalt, Dubravko Mandic, einen Bescheid von der Landeshauptstadt Potsdam erhalten, der den Verlust deines Rechts auf Freizügigkeit in der Bundesrepublik Deutschland festgestellt hat, wie es so lapidar sozusagen im Beamtendeutsch heißt. Und über diese zwei Dinge, wie sie zusammenhängen, wollen wir heute sprechen. Aber vielleicht mal eine ganz einfache, aber auch persönliche Frage. Wie geht es dir mit dieser Situation?
Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich bin eigentlich guter Dinge. Ich nehme die Lage jetzt, wie sie ist. Man kann daran eh nichts ändern. Ich habe mich geistig, muss ich sagen, schon darauf eingestellt, wenngleich ein gewisser Teil von mir sich immer gedacht hat, dass sie nicht so weit gehen werden und diesen Schritt nicht tun werden. Auch darüber werden wir sicher noch sprechen, weil er ja durchaus auch positive Konsequenzen für unser Lager hat und eine unglaubliche Entlarvung darstellt. Aber jetzt bin ich mittlerweile so weit anzuerkennen, dass wir uns in einer echten Transformations- und Entpuppungsphase befinden. Und Schicksal, Fügung, Zufall, Vorsehung, wie man es nennen möchte. Ich bin irgendwie mittendrin gelandet und habe eine Rolle auferlegt bekommen, nämlich so der Kanarienvogel in der Kohlenmine zu sein. Und ich versuche, aus derselben nicht zu fallen, sondern möglichst produktiv und möglichst verhöhnend und höhnisch diese Repression zur Kenntlichkeit zu entstellen. Mir geht's gut dabei. Es ist zwar ein bisschen nervig für meinen Terminkalender, viele Veranstaltungen, auf die ich mich schon sehr gefreut habe, kann ich in der Form wahrscheinlich nicht wahrnehmen, aber viele andere Türen tun sich auf und ich habe schon 1000 Ideen und Pläne, wie ich damit umgehen werde.
Kommen wir vielleicht kurz zum Vorfall in die Schweiz zurück. Du warst dort für einen Vortrag geladen von der Jungen Tat. Es gab im Vorfeld schon Forderungen, der FedPol heißt das, glaube ich, dort, die gebeten hat, eine Einreisesperre zu erlassen. Das heißt, es war nicht ganz klar, wie das ist dann am Tag des Vortrages, ob du überhaupt einreisen darfst oder nicht. Und was vor allem interessant ist, die Behörden haben ja jeglichen Versuch, darüber irgendwie Klärung zu erhalten, abgelehnt oder beziehungsweise verweigert. Also sowohl deine Anfragen als auch die Anfragen der Organisatoren von der Jungen Tat wurden stets abgelehnt. Als du dann am 16. März in der Schweiz warst oder in die Schweiz eingereist bist, welche Erwartungen hast du da? Hast du mit einem derartigen Schritt gerechnet oder kam das Ganze dann doch recht überraschend?
Nein, ich habe eigentlich nicht mit diesem Schritt gerechnet. Es war so, völlig richtig, ich wollte mal Planungssicherheit haben. Ich habe auch viele Bücher mitgenommen. Ich hatte mich schon gefreut, dann den Mann zu bringen oder die Frau zu signieren und habe deshalb wirklich intensiv nachgefragt. Und auch mit der Jungen Tat sind wir so verblieben, wenn wirklich ein Einreiseverbot gegen mich besteht, werde ich nicht einreisen. Denn ich will auch nicht in eine Kettensäge greifen, nur zu beweisen, dass ich dann abgeschoben werde, wenn ein Einreiseverbot besteht. Einfach so, das braucht die Welt dann nicht, zumindest nicht in der Form. Und da aber auf alle Anfragen, sogar einen eingeschriebenen Brief, klar die Antwort kam, wenn Sie ein Einreiseverbot haben, werden Sie schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, habe ich E contrario daraus geschlossen, es besteht keines. Wir sind eingereist. Die letzte Etappe, ein bisschen klamaukhaft, gehört dazu. Haben wir dann im Schlauchboot, also ich im Schlauchboot über den Bodensee zurückgelegt. Und dann bekam ich von der Junge Tat auch gleich, also Junge Tat von Manuel und von Tobi, die Info, dass die Kapo, die Kantonspolizei Zürich, ihnen unmissverständlich am Telefon gesagt hat, eine Veranstaltung im Kanton Zürich wird nicht geduldet und wird unterbunden aus politischen Gründen. Das haben die auf Band, haben sie mir vorgespielt.
Genau, ja. Ich habe das auch gesehen. Sie haben es auch in einem Video mittlerweile verwertet. Dem zuvor ging auch eine Reihe von linksextremen Sachbeschädigungen am vermuteten Veranstaltungsort in der Nähe des Wohnortes eines der Aktivisten. Dort haben eben Antifas geglaubt, dass die Veranstaltung dort stattfinden wird, haben völlig Unbeteiligte quasi, ja, also Immobilien von völlig Unbeteiligten Leuten auch dort beschmiert, Plakate plakatiert etc. Und einen Tag vor der Veranstaltung hat sich eben, wie von dir angesprochen, ein Beamter der Kantonspolizei Zürich gemeldet und im Telefonat hat er eben gemeint, es wurde politisch entschieden, dass die Veranstaltung im Kanton Zürich nicht durchgeführt werden darf. Wie ging es dann weiter? Am Samstag, dem 16. März, war man dann quasi im Veranstaltungslokal. Das hat einer Besitzerin gehört, man hat dort mit Klarnamen, also deutlich erkennbar und auch mit Vortragsthema reserviert. Und die Polizei hat schon begonnen, dann bei den Treffpunkten, bei den Vorabtreffpunkten, sich äußerst unkooperativ zu zeigen. Es wurde versucht, quasi die Aktivisten daran zu hindern, die Teilnehmer an den Vortragsort weiterzuleiten. Es wurde ihnen mehr oder weniger abgeraten, überhaupt zum Vortrag zu gehen. Das heißt, es gab klare Einschüchterungsversuche. Und eben kurz nach Beginn wurden dann auch mehrere Polizeiautos gemeldet. Und was jetzt sozusagen in den Systemmedien kolportiert wird, ist diese Geschichte, dass dieser Polizeieinsatz nur notwendig war, weil sich die Organisatoren geweigert hätten, der Mietkündigung der Veranstalterin, also der Besitzerin, Folge zu leisten. Also die Veranstalterin hat dann quasi gemerkt, worum es hier geht, hat den Vertrag aufgelöst, den Mietvertrag, die Versammlung für beendet erklärt und weil sich die junge Tat dem nicht fügen wollte, deswegen musste die Polizei einschreiten. Stimmt das? Martin, wie hast du das miterlebt und wie habt ihr das rückblickend gesprochen?
Also umgekehrt wird ein Schuh daraus. Es gibt zahlreiche Vorwände, mit denen man dieses absurde Vorgehen rechtfertigen möchte. Alle sind falsch. Ich gehe gleich mal auf diesen ein. Es war nicht so, dass, weil wir zum Beispiel randaliert hätten und sich dann Auflagen gehalten hätten oder falsche Informationen von der jungen Tat abgegeben worden wären, die Veranstalterin entscheidet, diesen Vertrag per sofort zu kündigen und dann die Polizei ruft, um uns rauswerfen zu lassen. Die Polizei kommt selber, spricht sie an, ja, und umstellt das Ganze mit Polizei und sprengt dann die Versammlung. Darauf gehe ich gleich später nochmal ein. Woher habe ich das? Von der offiziellen Pressemeldung der Polizei, Kapo Aargau. Ich zitiere, die Vermieterin des Lokals, das Weinmuseum Aargau, hat den Mietvertrag nach Vorliegen aller Informationen zurückgezogen. Also die Polizei war vorher schon da und hat ja das gesagt. Noch dazu muss man sagen, dass sie diesen Vertrag nicht einfach so kündigen kann. Das geht nicht, da wurde Geld bezahlt. Es wird jetzt auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Und auch selbst wenn man einen Vertrag in der Form kündigt, ja, und eine Versammlung von der Polizei auflöst, geht man als Polizei hier normalerweise anders vor. Meines Wissens nach, zumindest Prozedere in Österreich, es gibt eine Durchsage, es gibt eine Frist, auch an alle Leute, das gab es da nicht. Die sind sofort reingekommen, Strom ausgestellt und haben mich abgeführt und haben mich sofort unten gesagt, ich werde das aufs Revier gebracht und kriege dort meine Wegweisung. Die haben mich nicht mal angehört, die haben mich mal gefragt, warum ich da bin. Die haben auch nur mir eine Wegweisung gegeben, obwohl ich nicht mal Veranstalter war und obwohl es auch andere Redner war. Die kamen mit dem Auftrag hin, mich auszuweisen und die Versammlung zu sprengen. Und zweite Sache möchte ich kurz vorlesen auch. Da schreibt eben eine Juristin, eine Schweizer, für den vorliegenden Fall, warum man hier die Versammlung auflösen durfte. Wenn in einem Dorf 100 Rechtsextremisten und 100 Gegendemonstranten, wovon einige wahrscheinlich noch polizeibekannte, gewalttätige Personen sind, aufeinander zu treffen drohen, ist es zulässig, dagegen polizeilich vorzugehen, solange dies verhältnismäßig geschieht. Also die widersprechen sich selber, zugleich behaupten sie, also es wurde aufgelöst, die Versammlung, wegen eines Zusammentreffens rechter und linker.
Waren Linke vor Ort?
Null. Ich habe nicht mal einen Antifa-Fotografen gesehen, ja. Es war wirklich niemand vor Ort. Ich glaube, im Treffpunkt gab es zwei linke Kamera-Fliegen. Ansonsten.
Die Polizei selbst hat ja auch in deinem Bescheid gesagt, dass deine Präsenz und Veranstaltungen mit dir sozusagen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen würden und dass eben auch nicht auszuschließen sei, dass es zu weiteren Kundgebungen kommen wird. Also eigentlich auch eine Art Präventivmaßnahme, die eigentlich diese ganzen vorgeschobenen Gründe konterkariert. Die Lokalbesitzerin hat auch laut der jungen Tat im persönlichen Gespräch bekannt gegeben, dass sie aktiv von der Polizei angesprochen, überrumpelt und mehr oder weniger zur Absage der Veranstaltung, zur sehr, sehr kurzfristigen Absage, nicht schon während der Vortrag im Gang war, nicht genötigt wurde natürlich, aber doch ihr das nahegelegt wurde.
Guter Punkt, ich mache überhaupt keinen Vorwurf. Wenn mich die Polizei überfällt mit einem Rollkommando, mit Hunden und sagt, ja, da findet was ganz, ganz Schreckliches statt bei Ihnen und wir müssen das räumen und die Person ausweisen. Und ich sage dann der Polizei, ohne da involviert zu sein, nein, das bleibt bestehen, weil ich einen Vertrag habe. Das würde ich von niemandem erwarten und das verstehe ich vollkommen, dass sie dann einknickt unter diesem Druck. Dennoch muss es ein juristisches Nachspiel haben.
Die Sprecherin der Kantonspolizei Aargau hat auch mitgeteilt, man habe die Entscheidung aufgrund einer Open-Source-Recherche gefällt, in der man durchaus eine Verbindung von dieser Person zu gewaltbereiten Rechtsterroristen gefunden habe. Und damit sind wir mal wieder bei der Mär, dem legendären, nicht totzukriegenden Märchen der vermeintlichen Unterstützung des Terroristen von Christchurch. Magst du da überhaupt noch was dazu sagen, Martin?
Ja, ich habe gestern mich wieder ein bisschen gescrollt durch alte Schlagzeilen. Ich zeige es dir jetzt. Leute, die das sehen wollen, den Podcast nur hören, müssen dann auf meinen Twitter-Account schauen. Falls du dich erinnern kannst, ich drehe es jetzt dem Philipp Oehmer zu.
Ja. Razzia in Wien, Neonazi-Attentäter, Spur führt zu identitären Chef. Auf ein Bier mit einem Massenmörder.
Das Gesicht von dem Terroristen daneben meins, ja.
Niki Fellner, DB, gehört verpufft.
Ja, genau, ja. Und das war übrigens dann, nachdem das Ganze ausgestanden war, in der Kronenzeitung die Meldung, also wirklich ein winziger Blog.
Eine winzige Meldung, rechtswidrig und auch noch oberste Unterschrift, Überschrift, Identitäre in Rot, Textüberschrift rechtswidrig. Das heißt, wenn man nur die Überschriften liest, kann man Identitäre rechtswidrig lesen. Im Fließtext steht dann allerdings, die Hausdurchsuchungen bei Identitären Chef Martin Zellner waren laut einem Entscheid des zuständigen Oberlandesgerichts Graz rechtswidrig.
Also dieselbe Taktik wie Potsdam, es wird eine Lüge in die Welt gesetzt, massiv verbreitet, danach fällt die Lüge, es wird zum Teil ein bisschen zurückgezogen, aber nach wie vor berufen sich bis jetzt halt nur Antifas auf die Lüge. Der Unterschied jetzt, diese Lüge löst sogar massive Repressionen aus. Strom abgedreht, Versammlung gesprengt, Handschellen angelegt, ausgewiesen und jetzt in Deutschland, das ist ja auch direkt auf die Korrektivrecherche zurückzuführen, eine Einreisesperre. Da merkt man, was für eine unfassbare Macht diese NGOs haben. Die können sich auch wirklich freuen. Der Staat tanzt nach ihrer Pfeife und die Repressionsmaschinerie von Faeser wird ferngesteuert von wiederum von Soros ferngesteuerten NGOs. Das ist die Lage, wie sie heute ist.
Genau, also die Sache in der Schweiz war eigentlich der erste Akt. Der zweite Akt war dann der Bescheid von der Landeshauptstadt Potsdam. Der wurde dann von dir gestern live in einem Stream auf X beziehungsweise ehemals Twitter, kommen wir dann auch noch später zu sprechen, geöffnet und in diesem Bescheid ist vermerkt, wird dir mitgeteilt, der Verlust ihres Rechts auf Freizügigkeit in der Bundesrepublik Deutschland wird gemäß § 6 Absatz 1 Freizügigkeitsgesetz EU aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit festgestellt. Das ganze Konvolut umfasst 41 Seiten. Es liest sich eigentlich
wie... Hast du durchgelesen, ganz?
Nicht ganz, ich habe durchgescrollt, einzelne Absätze mir sozusagen durchgelesen und es wirkt halt mehr oder weniger wie eine bürokratisierte Antifa-Recherche. Es wird
ganz genau
minutiös...
Wirkt wie ein Outing-Blog. So, ja.
Angefangen quasi von der Geburt an. Sie wurden geboren, wuchsen als Sohn eines Homöopathen und einer Englischlehrerin in Baden bei Wien auf. Während ihrer Jugend, also es beginnt quasi wie ein Roman. Interessant finde ich auch, dass sofort auf Seite 1 deine Ehe thematisiert wird und die sozusagen auch politisch problematisiert wird, weil deine Ehefrau Bloggerin der ultrarechten sogenannten Alt-Right-Bewegung sei. Und Ziel der Alt-Right-Bewegung sei es, so gleich direkt, die angebliche Überlegenheit der weißen, christlich geprägten Bevölkerung zu sichern und diese vor einer multikulturellen Gesellschaft zu schützen. Und so zieht sich im Grunde die gesamte Argumentation über diese 41 Seiten. Es wird aus zahlreichen Artikeln von dir zitiert, sowohl vom Heimatkurier, von der Sezession, ich glaube auch von Kompakt. Und da wird so eine Art Parallelwelt eigentlich aufgebaut, indem man einzelne Zitate aus dem Zusammenhang reißt und vor allem dir immer wieder unterstellt, und das finde ich ganz interessant, ja eigentlich ganz was anderes zu meinen. Ethnopluralismus bedeutet nicht, die Vielfalt der Völker zu bejahen, sondern ein hierarchisches, eigentlich eine hierarchische verbrämte Rassenideologie zu verbreiten. Deine Strategie der Metapolitik, die du öffentlich in deinem Buch sozusagen auch kundtust, ist eigentlich ein versteckter Aufruf zur Zerschlagung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. Remigration, und da stützt man sich auf die Korrektivlüge, ist sozusagen eigentlich ein Euphemismus für millionenfache Deportation aufgrund völkisch-rassischer Merkmale. Das heißt, egal wie sehr du argumentierst, wie sehr du deine Konzepte präsentierst, am Ende des Tages trumpfen die Bürokraten auf, enttarnen dich und wollen sozusagen wissen, was eigentlich mit diesen Begriffen gemeint ist. Was war jetzt dein Eindruck, Martin, als du das erste Mal diese 41 Seiten sozusagen durchgearbeitet hast? Ich sehe, du hast sie in der Hand, hast doch einige Seiten markiert.
Ja, ja.
Kannst du es auch gerne ein Best-of sozusagen hier präsentieren?
Ja, also wie gesagt, da weiß ich dann auch vom Heimatkurier, dass ja auch einiges zitiert worden in dem Interview und in der Berichterstattung. Tatsächlich ist es so, dass zusammengefasst eben behauptet wird, das wird vorher ganz lange juristisch abgehandelt, dass ich eine tatsächliche unmittelbare Bedrohung und Gefahr darstelle. Das könne man auch ohne Straftaten. Und dann soll dargestellt werden, dass alles, was ich sage, denke und tue und insbesondere auch meine Präsenz als Person, weil ich so Leute vernetze, organisiere, Vorträge halte, die das Grundgesetz, Demokratieprinzip und Menschenwürde tatsächlich angreifen würde. Ich bin quasi Antimaterie und allein, wenn ich einen Fuß auf die BRD setze, leidet darunter bereits die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist natürlich völlig absurd. Und dieser Gestus der Entlarvung, den wir seit Jahren kennen, glaube ich, aus Antifa-Recherchen, der durchzieht das Ganze, den ganzen Bericht. Das schreibt Zellner, aber eigentlich meint er ja das. Und das ist genau das, was auch das Korrektiv behauptet hat.
Ja.
Und das Korrektiv wird mehrfach zitiert und ich lese jetzt nur kurz vor auf Seite 26, nur ein Satz. Es ist bereits davon auszugehen, dass sie die Begrifflichkeiten aus taktischen Gründen wählen. Ja? Also es ist davon auszugehen, dass ich taktische Begriffe wähle etc. pp. Und das ist natürlich ein Gestus, der, da kann man nichts dagegen tun, weil sie haben offenbar irgendwie so einen fixen, bösen Nazi erkannt und den gibt es metaphysisch irgendwie hinter mir und alles, was ich sage, sind dann nur taktische Erwägungen. Dagegen kann man sich natürlich nicht wehren. Weiters, was auch spannend ist, dass sie ganz gezielt die Kernpunkte meiner theoretischen Arbeit ausgemacht haben, die für mich auch die Kernpunkte des rechten Lagers überhaupt sind und diese Kernpunkte als absolut rechtswidrig darstellen, die das sind. Erstens inhaltlich auf zwei Ebenen, Bevölkerungspolitik, Identitätspolitik. Also Remigration ist rassistische Deportation, Korrektiv ist verboten. Kritik des Schuldkults, da gibt es auch einige Artikel von mir im Heimatkurier und ich bin da aus meiner Sicht sehr sachlich, sehr überlegt und auch sehr bedacht, indem ich klar sage, natürlich gibt und gab es Verbrechen in der Vergangenheit, die nicht zu beschönigen sind. Was ich aber nicht möchte, ist, dass in der Erziehung gezielt Menschen ein Schuldkomplex anerzogen wird. Aber bereits das, wird gesagt, ist auch ein ganz, ganz schrecklicher Verstoß gegen den Grundkonsens.
Ich zitiere, Seite 28, soweit Sie eine Überwindung des Schuldkults unter Anführungszeichen für die Bundesrepublik Deutschland fordern und die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust ablehnen. Das heißt, hier wird schon eine aus meiner Sicht völlig unzulässige Interpretation angewandt.
Richtig.
Reduzieren Sie überdies die Vernichtungspraxis des NS-Regimes auf ein unbedeutendes Ereignis der Weltgeschichte. Ihren geschichtsrevisionistischen Gedanken verleihen Sie Ausdruck, indem Sie zum Beispiel in Ihrem Artikel Postkoloniale Angriffe auf den Auschwitz-Mythos das Schuldanerkenntnis der Bundesrepublik Deutschland für den Holocaust als Schuldideologie, Schuldreligion und Antiwert desavieren. Und da wird eben auf einen Sezessionsartikel verwiesen. Und es geht dann noch weiter. Der Umstand, dass Sie wie oben dargelegt die historische Verpflichtung Deutschlands für den Holocaust ablehnen und zugleich, etwa im Beitrag auf der Webseite Heimatkurier.at, öffentlich für eine De-Islamisierung eintreten, belegt Ihre verfassungswidrige, die staatlichen Grundlagen der Bundesrepublik missachtende Haltung. Besonderes Gewicht bekommt dies insbesondere dadurch, dass Sie beim sogenannten Geheimtreffen in Potsdam die Idee eines Musterstaates in Nordafrika vorstellen, in dem man bis zu 2 Millionen Menschen hinbewegen könnte. Also da wird wild herumgesprungen. Und ich glaube, schon diese zwei Absätze demonstrieren eigentlich die Absurdität dieses Bescheides.
Das stimmt. Völlig richtig. Übrigens ist eine Musterstadt und kein Staat.
Auch hier sieht man, wie sozusagen, obwohl du es mehrmals mittlerweile richtig gestellt hast und Korrektiv das gar nicht bestritten hat, dass es etwas anderes war, wird hier nach wie vor 1:1 dieses Korrektivmärchen eigentlich als verlässliche Quelle dargestellt, obwohl bis heute nicht geklärt ist, nicht offengelegt wurde, woher Korrektiv überhaupt diese Informationen bezogen hat und sie mittlerweile auch vor Gericht eingestehen mussten, dass gewisse Dinge, die in den Medien verbreitet wurden, sie ja gar nicht behauptet hatten. Das heißt, diese ganze Kernbotschaft der eigentlichen Recherche wurde nie so behauptet, das wurde quasi immer so ambivalent angedeutet, von weiteren Medien dann transportiert, aber tatsächlich hat Korrektiv das nie geschrieben.
Völlig richtig. Das ist einfach eine Lüge, die Kopie einer Kopie einer Kopie. Und das sind die beiden inhaltlichen Punkte, also eine Kritik der herrschenden Identitätspolitik, die nicht alternativlos ist, eine Kritik der herrschenden Bevölkerungspolitik, Ersetzungsmigration, die auch nicht alternativlos ist. Das wird als grundgesetzwidrig dargestellt. Und dann auch der Weg dorthin, also mein strategischer Vorschlag, nämlich die Strategie der Reconquista, die wird als Umsturz dargestellt. Also auch die ist illegal und das, wovor ich warne, also das Zeitfenster für die Reconquista, nämlich die ethnische Wahl, also die demokratische Auswirkung des demografischen Wandels, auch das wird in der Analyse als rassistische Analyse dargestellt. Also die entscheidenden Grundlagen, überhaupt eine rechte Politik auszuformulieren zu können, Ziele zu prägen, einen Weg dorthin zu markieren, die Lage zu analysieren, all das soll jetzt in der BRD so illegal werden, dass man nicht nur vom VS beobachtet wird, sondern sogar ausgesperrt. Und das ist der große Tabubruch. Wenn Sie sagen, all diese Sachen sind aus Ihrer Sicht grundgesetzwidrig und verfassungsschutzrelevant, würde ich dem auch widersprechen. Aber bis jetzt führte das halt zu einer Beobachtung und zu diesem Stigma, auf einer Liste zu sein mit all den sozialen, ökonomischen Konsequenzen. Aber jetzt führt es konkret zu einem wirklich krassen, massiven Eingriff in meine Freizügigkeitsrechte, der in der Form, hat mir auch mein Anwalt Dubravko Mandic gesagt, nur bei schweren Straftätern, bei Terroristen angewandt wird, die wirklich eine Gefahr darstellen für die BRD. Vor allem 3 Jahre lang ist wirklich die ultimative Kanone. Und das ist eine Zäsur. Das gab es noch nie. Das nur auf Hörensagen, auf Antifa-Lügen, auf diesen ganzen typischen Anti-Rechts-Floskeln eine derartig drastische Maßnahme vorbereitet wird. Und wenn man das durchzieht, kann man natürlich auch ein Dossier überstellen über Herbert Kickl, über Salvini, Meloni, Semur. Die können auch alle nicht mehr einreisen, dann, wenn man das auch so auf die anwendet. Und das ist das, wo die BRD sich hier bewegt jetzt. Ja.
Also wir haben auch mit Dubravko Mandic ein Interview geführt. Er hat da geschrieben, also normalerweise gab es diese Regelausweisung, wenn man eine Verurteilung hat, eine rechtskräftige, ab 2 Jahren Freiheitsstrafe und eine Muss-Ausweisung nach 3 Jahren Freiheitsstrafe. Geringere Strafen, etwa unter einem Jahr, haben in der Regel nicht zu einer Ausweisung geführt. Bei dir ist es aber so, dass du ja im Bundesgebiet überhaupt keine Straftaten begangen hast. Das heißt, der Begriff der Gefahr, schreibt er wörtlich, wird hier völlig neu definiert. Und interessant ist es ja auch, dass im Bescheid zwar einmal auch explizit auf eine Einschätzung des österreichischen Verfassungsschutzes verwiesen wird, allerdings deine Freisprüche nicht erwähnt werden, beziehungsweise nur einmal. In Österreich wurde gegen Sie in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte im Zusammenhang mit Ihrer Agitation für die IBÖ ermittelt. Zuletzt vom Straflandesgericht Wien wegen des Tatvorwurfs der Verhetzung von Asylwerbern im Mai 2023. In diesen Fällen kam es zu Freisprüchen, Einstellungen. Bei dieser Verhetzung von Asylwerbern, ich glaube, das war nur die Sache mit dem Telegram-Post, wenn ich mich recht entsinne.
Exakt.
Das heißt, das hat jetzt mit der IBÖ gar nichts zu tun. Und die Sachen, die er tatsächlich mit der IBÖ in Verbindung stellen, Freispruch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wo uns vom österreichischen Richter, Oberlandesgericht, höchstinstanzlich bestätigt wurde, dass die politische Agitation der IBÖ, der Bewegung, sich immer im rechtsstaatlichen Rahmen und im Rahmen der Meinungsfreiheit bewegt hat. Und auch die Freisprüche wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, wegen deines vermeintlichen Kontakts zu Tarrant, Christchurch-Attentäter, allesamt freigesprochen, eingestellt. entsprechende Maßnahmen, Hausdurchsuchungen wurden als rechtswidrig anerkannt. All das findet im Bescheid keine Erwähnung. Und das ist ja auch, stimmt, eigentlich ein sehr entlarvender Aspekt, wenn man hier sozusagen Dinge versucht zu konstruieren, die in gewissen Prozessen schon ausgehandelt wurde. Also ich kann ja beim Durchscrollen dieses Bescheids, es gab ja viele dieser Argumente damals auch bei unserem Prozess in Graz.
Ja.
Da wurden die Dinge ausgeräumt und man wurde sozusagen letztendlich als Resultat freigesprochen.
Völlig richtig. Also das ist auch, ärgert Sie auch, da reden, schreiben Sie ganz lang drum herum, ja. Finde ich auch ganz bizarr, nämlich, dass hier keine Straftaten begangen habe. Nicht mehr Verwaltungsstrafen in Deutschland. Ich bin immer brav gefahren, wie man schnell fahren durfte. Und dann schreiben Sie, ja, Zitat, eine Einreisesperre kann man wegen Strafen machen, ja, aber nicht notwendig. Und das ist eigentlich so gemeint im Paragraph, ja, dass es eben bei einer Straftat nicht notwendig zu einer Ausreisesperre kommt, dass eine Straftat nicht ausreicht, ja, um eine Einreisesperre zu bekommen. Und Sie drehen das um, als könnte man auch ohne eine Straftat eine Einreisesperre bekommen. Ich glaube, es wäre wirklich in der Form der erste Fall, ja, oder vielleicht einer der ersten überhaupt. Auch das in Aargau, haben die Polizisten gemeint, war seit 11 Jahren das erste Mal, dass jemand aus dem gesamten Kanton verwiesen wurde. Und ich finde, das ist auch interessant, und da sollte man auch drüber reden, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das zeigt halt auch wirklich eine unglaubliche Diskrepanz. Und ich sehe die Memes jetzt eintrudeln. Du hast 127.000 unerlaubte Einreisen nach Professor Dr. Martin Wagener, allein 23. Du hast 50.000 illegal in der Schweiz, 23. Du hast Vergewaltiger, du hast Taliban-Propheten und Prediger. Alle können einreisen, jeder kann da reinkommen. Nur ein Autor aus Wien darf nicht.
Im Grunde könnte man auch sagen, und vielleicht können wir jetzt auch mal über die positiven Aspekte vielleicht oder die
gerne
sozusagen nutzbringenden Aspekte dieser Maßnahme sprechen. Im Grunde hat sich das System ja auch damit entlarvt. Also sowohl in der Schweiz als auch in Österreich, sage ich, in Deutschland, wurde ja sozusagen jetzt diese Interpretation, die du nahegelegt hast, mehr oder weniger bestätigt. Und es wurde gezeigt, wenn der Staat will, dann kann er auch.
Exakt. Das wurde jetzt bewiesen, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Der Staat könnte, wenn er wollte, er will halt
einige, nicht
bei den ganzen
Mitgliedern. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Einige neunmal klugen linken Juristen haben dann versucht, dass, ja, das kann man nicht vergleichen. Martin Sellner hat einen Ausweis. Es ist klar, wer sein Herkunftsstaat ist. Und bei Drittstaatbürger ist das ja alles unklar. Und das kann man nicht vergleichen. Das ist billiger Populismus. Was diese Leute nicht verstehen, ist einfach die Botschaft, die bei den Menschen, die sich dieses Spektakel sozusagen, diesen Zirkus medial ansehen, da bleibt eine ganz andere hängen. Da geht es nicht um irgendeine juristischen Feinheiten, das sind ja alles Ablenkungsmanöver. Es geht um die Tatsache, wenn der Staat etwas durchsetzen will, dann kann er es auch, dann beugt er auch das Recht oder dann nimmt er sogar in Kauf, bewusst rechtswidrige Bescheide zu erlassen, wo er vielleicht weiß, gut, in irgendeiner Instanz wird das aufgehoben. Aber bis es soweit ist, kann Martin Sellner nicht einreisen, kann Martin Sellner keine politische Tätigkeit in Deutschland entfalten, wird Martin Sellner dämonisiert, vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen, und das ist es uns wert.
Und was man nicht leugnen kann, ist, dass es keinerlei Interesse und nicht mal den Versuch gibt, es bei illegalen Migranten zu machen. Ja, Mr. Cash Money kann man vielleicht nicht ausweisen, weil er deutscher Staatsbürger ist. Also Heimatkurierleser wissen, um wen es geht. Aber man könnte ihn regional zum Beispiel vielleicht ausweisen. Warum hat der Kanton Aargau bekannte Messerstecher und Vergewaltiger noch nicht ausgewiesen aus seinem Kanton, um seine Kantonsbürger zu schützen? Föderale Struktur der Schweiz. Also es gibt hier kein Interesse. Stichwort Anarchotyrannei, der Staat greift brutal durch gegen Leute, gerade wenn sie einen Ausweis und Pass haben, wenn sie keine Straftaten begehen, wenn sie rechtstreue Staatsfans sind wie ich. Ich bin ein Staatsfan, kein Staatsfeind. Und bei den Leuten, die sich von vornherein an nichts halten, da schaut der Staat weg. Es ist ein Moment der totalen Entlarvung und es bietet auch unglaublich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, darüber sollten wir jetzt auch mal reden, wie ich jetzt vorgehen werde, was ich in der Schweiz mache, in Deutschland.
Ja.
Hier ist ein Ball mir zugespielt worden. Ja? Ein Aufschlag, ein aufgelegter Elfmeter, ein Stangerlpass, wie man sagen würde. Ja?
Der erste Ball sozusagen, es gab ja schon diese medial durchgestochene Diskussion um das Einreiseverbot, wo du prompt nach Passau gereist bist. Dein Anwalt meinte schon damals, die Sache ist noch nicht erledigt, er sollte Recht behalten, und jetzt meinte eben, aller Voraussicht nach wird der ergangene Bescheid über die Verlustfeststellung juristisch nicht halten. Wie sehen angesichts dessen jetzt die Schritte aus? Du hast schon angekündigt, es werden alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Wie sind da so jetzt die Perspektiven juristisch? aber dann eben auch politisch, metapolitisch, aktivistisch, um auf diese Farce, diesen Irrsinn zu reagieren.
Also der Grund, warum ich alles ausschöpfen werde, warum das jetzt meine oberste Priorität hat, ist, weil es ein Präzedenzfall ist, der, wenn er durchgeht, katastrophal wäre, auch für die internationale Vernetzung von Patrioten und auch für die Drittwirkung für deutsche Staatsbürger, die diese Welt anschauen. Ich habe auch Teilen und die Kritik an der Migrationspolitik. Jetzt wird das Ganze bekämpft, der Bescheid. Das geht vor ein Gericht. Die Frage ist natürlich, wie das Gericht entscheidet. In der ersten Instanz spricht durchaus einiges dafür, befürchtet mein Anwalt, dass das Gericht einfach mal das bestätigt. Im Wissen, dass es eh noch eine Instanz gibt und auch erstinstanzlich gibt es oft tendenziöse Urteile. Das heißt, da müssten wir dann an das Oberverwaltungsgericht gehen mit einer Beschwerde. Das Oberverwaltungsgericht, wenn das auch negativ entscheidet in unserem Sinne, könnten wir ins Bundesverfassungsgericht gehen. Das könnte dann aber den Europäischen Gerichtshof anrufen und sagen, das sei eine Materie, wo der Europäische Gerichtshof eigentlich zuständig sei. Kurz, worum es eigentlich geht, das Verfahren kann man verschleppen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, vielleicht sogar 3 Jahre lang. De facto also kann ich jetzt 3 Jahre lang möglicherweise nicht nach Deutschland, obwohl ich das bekämpfe. Und das ist natürlich ein Akt staatlicher Willkür und Schikane. Und
wie sieht es mit Kirchenasyl aus?
Ja, ganz genau. Wenn die sich deppert spielen, kann ich das auch. Also jetzt will ich mal nicht einreißen, ich will jetzt keine Abschiebung provozieren. Ist klar, der Staat würde mich jetzt abschieben. Aber wenn die sich blöd spielen und wenn ich merke, die wollen eigentlich am Ende dann, nach einer irrsinnig teuren, langen juristischen Kette, die in 2 Jahren auch niemand mehr interessiert, weil jetzt ist lustige 2 Jahren, weil es schon wieder ist, zählende Einreisesperre, ja, das wird auch mühsam sein, weil dann kann ich zu keinen Treffen kommen, zu keiner Besprechung, zu keiner Aktion, zu keiner Akademie, ich kann keine Vorträge mehr halten und so weiter und so fort. Ne? Ist schon ein Klotz am Bein und damit wollen sie mich als Person, als Theoretiker, als Stimme, die in den deutschen Sprachraum hineinwirkt, auch ausschalten oder zumindest bremsen. Das schreiben sie ganz explizit, wenn sie sagen, ja, Sellner kann so Streams machen, aber er ist dann nicht so effektiv, wie wenn er zu Kompakt Sommerfest, Akademie gehen kann, sich treffen und vernetzen kann. Das heißt, sie haben offenbar Angst vor dem, was ich auch im rechten Lager darstelle. Sie wollen auch haben, dass in binnenrechten Debatten, die es gibt, die Position, die ich vertrete, schwächer wird. Und sie wollen quasi die Stimme für Remigration gegen ethnische Wahl, für Reconquista, Metapolitik, die wollen sie ausschalten. Was dann bedeutet natürlich, dass andere Stimmen stärker würden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Kirchenasyl ist eine Möglichkeit. Eine andere geile Möglichkeit ist, ja, ich werde ab jetzt einreisen, dort ankündigen, kann das machen, wo gerade hohes Asylaufkommen ist. Ich kann quasi ein schützender Asylengel aus Österreich werden, ja, und immer da bis an die Grenze fahren mit dem Auto, vielleicht kurz davor umkehren oder auch nicht, einen Polizeieinsatz ernötigen und erzwingen von Faser und dafür Sorge tragen, dass dort alle Migranten kontrolliert werden. Es können sich also grenznahe Gemeinden, die unter Einbruch leiden, bei mir melden, ja, und vielleicht gegen einen kleinen Obolus, na, das will ich jetzt nicht bringen, mich dazu bringen, dass ich dort einreisen
kann.
Ich könnte Veranstaltungen auf Kreuzfahrtschiffen machen, Küsten in internationalen Gewässern. Ich könnte Umzingelungsveranstaltungen machen, wo ich immer an die Grenzorte fahre. Vielleicht mache ich auch, so wie das Nawalny gemacht hat, der nicht nach Russland einreisen durfte, Livestream-Veranstaltungen, die dann an Orten über Videowall übertragen werden, an mehreren Orten zeitgleich. Haben sich schon einige gemeldet, die gemeint haben, sie machen damit. Zentrum Chemnitz und andere würden auch mitmachen. Ich habe also sehr, sehr viele Ideen. Und de facto, wenn sich die wirklich blöd spielen, ist auch nicht ausgeschlossen. Also das ist meine strategische Ambivalenz. Ich werde jetzt nicht ausschließen, dass ich vielleicht doch versuchen werde, einzureisen und schaue, was passiert. Aber vorerst mal nicht. Vorerst halte ich mich an den Rechtsweg. Ich sage nur, wenn das für mich ein offenkundiger Akt einer Schikane, einer Verzögerung, Verschleppungstaktik wird, dann werde ich auch selber nochmal evaluieren, meine Strategie.
Vielleicht diese Wirkung, die du auch angesprochen hast, diese Maßnahme. Es gibt ja jetzt auch viele eher liberale, linksliberale, die Maßnahmen insofern kritisieren, als sie dir ja eine entsprechende Prominenz verschaffen. Eine Aufmerksamkeit, die du davor vielleicht nicht hattest, und sozusagen sagen, ja, damit wird ja dieser eigentlich völlig unbedeutende Aktivist, Publizist ja völlig aufgewertet. Warum tut man sich das überhaupt an? Und auch du selbst hast ja gemeint, die Fronten sind geklärt und natürlich gibt es Aufmerksamkeit, die man auch entsprechend verwerten kann, Bälle, die aufgelegt werden. Und man muss schon sagen, der ganze Begriff der Remigration wäre ohne Korrektiv, ohne die Einreisephase jetzt und ohne auch die Sache in der Schweiz nie so groß geworden. Remigration Unwort des Jahres, ohne Korrektiv völlig unvorstellbar. Aber auf der anderen Seite warnen auch einige Rechte, die sagen, naja, das ist jetzt beim ersten Mal zwar so, Aber es tritt eben auch irgendwann mal ein Abnützungseffekt ein. Und wenn dann der dritte oder der vierte mit einer entsprechenden Sperre belegt wird oder wenn du dann in der dritten und vierten Instanz scheiterst damit, dann verfängt das langsam. Und dann sozusagen tritt die Wirkung, die zerstörerische, destruktive Wirkung dieser Maßnahme in den Vordergrund und der kurzfristige Nutzen dringt dann eher in den Hintergrund. Also wie diese Maßnahme auch nicht nur so kurzlebig medial einzuschätzen, sondern so mittel- bis langfristig strategisch?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich mache mir auch die ganzen Gedanken darüber. Kurzfristig jetzt, klar, Boost, Bekanntheit, Buchverkäufe etc., großer Werbeeffekt. Aber das Ganze bleibt dann bestehen, ein Boost verschwindet. Das haben viele Leute erlebt, die kurz in so einem Moment der großen medialen Öffentlichkeit gedacht haben, das hält ewig, aber nach 2-3 Wochen vergessen dann alle. Aber die Leute bleiben da mit ihren Verfahren, ihren Problemen, ihren Aktionsspätfolgen
mit ihren Kosten auch.
Mit ihren Kosten, ja, ganz genau. Das ist natürlich das Problem und langfristig ermöglicht oder verunmöglicht das natürlich ein nachhaltiges Arbeiten als Autor, als Sprecher. Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ich wurde auch häufig eingeladen, weil Leute sich anhören wollen, was ich zu sagen habe, auch weil ich Netz stark gesperrt wurde. Meine Arbeitgeber, meine Vertragspartner, Palagantaios, Kompakt und viele andere sitzen in Deutschland, selbstverständlich. Der deutsche Sprachraum ist sehr wichtig für mich. Also das ist natürlich ein Problem und ich werde auch zivilrechtlich vorgehen gegen den Staat. Die Staatshaftung kommt ins Spiel, weil mir sehr viel Geld entgeht und weil ich sehr viele Verträge nicht erfüllen kann. Auftritte, die ich schon zugesagt habe, durch diese Maßnahme, die aus meiner Sicht falsch ist und rechtlich unbegründet. Das heißt, im besten Fall, wenn ich dann gewinne, werden hohe Entschädigungszahlen auf mich zukommen vom Staat. Und zugleich aber ist ein Punkt, den viele nicht bedenken, folgender. Das hat eine Drittwirkung. Ich bin auch ein normaler Mensch. Ich suche Wohnungen, ich muss vielleicht mal einen Kredit aufnehmen, wenn ich ein Haus bauen möchte. Ich brauche Bankkonten. Wenn du aber ein Mensch bist, der die Einreise sogar nach Deutschland verweigert bekommen hat, der abgeschoben wurde in einem Kanton, hat es eine derartige Dämonisierungswirkung, dass es für alle anderen Dinge im normalen Leben eine Katastrophe ist, weil wenn man deinen Namen googelt, das kommt raus, bist du dann ein derartig bunter Hund, dass für dich ein normales Leben, eine normale Zugfahrt, ein normaler Arbeitsplatz, aber auch eine normale Miete eines Hauses fast zu wenig in Frage kommt, als wärst du jetzt irgendein völlig verruchter Promi. Und das ist natürlich ein Problem, das heißt, du hast diesen negativen Tropfen einer Person wie Höcke oder Kickl und so weiter, was dir aber fehlt, ist ein Büro, eine Partei, also dieser ganze Schutz und diese ganze juristische und sonstige finanzielle Absicherung. Das heißt, man bewegt sich auf Messerschneide, man muss sich ständig in Bewegung bleiben, dynamisch bleiben, ständig verhindern, dass man auch dass der Zement betoniert um einen herum angeschüttet wird. Und das ist eine harte Sache, aber ich glaube, wenn man es schafft, diese riskante Welle zu reiten, immer wieder kreativ auf neue Zensurschläge zu reagieren und weiterzumachen, dann kann es gut ausgehen. Also ich sehe da eine große Chance, aber auch ein großes Risiko. Das muss man also wirklich ambivalent bewerten. Das ist nicht nur ein reiner Werbeeffekt.
Du hast ja auch gemeint, in deinem gestrigen Livestream, weil du jetzt auch wieder deine Bankkonten angesprochen hast, es gibt jetzt möglicherweise bald eine Möglichkeit, um generell das rechte Lager finanziell zu stabilisieren. Nancy Faeser hat ja auch in ihrem 13-Punkte-Plan sehr starken Stellenwert auf die Austrocknung der Finanzströme an rechte Organisationen gelegt. Es gibt viele wichtige Organisationen in Deutschland, die als Verein organisiert ist, wo jederzeit Vereinsverbote erlassen werden können. Welche Möglichkeit gibt es, um sich hier gegen die Zensur und die kommende Repression zu wappnen? Welche Rolle spielen Kryptowährungen und insbesondere auch Bitcoin?
Sehr guter Punkt. Auch danke, dass du es jetzt auch nochmal hochbringst. Zuletzt, es wird ein Masterplan, ein Krypto-Masterplan gerade ausgearbeitet. Die Idee kam hoch, als Faeser ankündigte, dass kein Spender mehr sich einbilden braucht, anonym zu bleiben und sich jeden Stein umdrehen wollen würde. Dass eigentlich diese unglaublich geniale Möglichkeit, die wir haben, nur Bitcoin viel zu wenig genutzt wird im rechten Lager. Über diese Idee bin ich nochmal mit Erik Arends ins Gespräch geraten, das ist sicher vielen ein Begriff. Der hat auch noch sehr viele gute Impulse hat. Unser Ziel ist es, das gesamte rechte Lager krypto-fit zu machen und dort über Auslotung aller technischen Möglichkeiten, Sammlung der besten, einfachsten Möglichkeiten, Tutorials, eine Art Krypto-Volkshochschule, einer kostenfreien, massiv auch älteren Herrschaften, die keine Digital Natives sind, beizubringen, wie man Kryptos verwendet. Der Vorteil ist, eine Kryptoadresse kann dann nicht gesperrt werden und dem Gegenüber auch nicht. Das heißt, durch Sperrung und Zensur ist es nicht zu unterbrechen. Und wenn es richtig genutzt wird, ist es im höchsten Maße anonym, viel mehr als ein Bankkonto oder als ein PayPal-Konto. Und das wollen wir in die Masse tragen, damit man hier weniger anfällig für Zensur wird. Dazu wird es auch bald einen Space geben auf X. Auch das noch, sei noch kurz angesprochen, es ist fast schon eine göttliche Fügung, dass in dem Moment, wo ich physisch beschränkt werde, digital meine Reichweite explodiert. Danke an Elon Musk für Twitter.
Das wollte ich auch ansprechen. Also ist eigentlich aus dem Nichts gekommen, dass vor etwa 1,5 Wochen plötzlich dein X-Konto wieder freigeschalten wurde. Und plötzlich war Martin Sellner mit damals, glaube ich, 39.000 Followern wieder auf Twitter aktiv.
Die ich glaube, es waren nur 32 waren es, als ich zurück war.
Okay, ich habe jetzt 39 im Kopf, aber kann sein. Man kann sich das ja dann auch anschauen und mittlerweile sind es 53.500 Follower. Also ein massiver Zuwachs innerhalb kürzester Zeit. Dein Space gestern oder dein Livestream, ich war live dabei, haben zu einer unmöglichen Uhrzeit eigentlich, Dienstag um 13 Uhr, wo ja alle eigentlich arbeiten und andere Dinge zu tun haben, gegen Ende fast von 3.000 oder 4.000 Leuten gesehen. Und mittlerweile sind die Zugriffe da massiv gestiegen, weil die Leute sich den Stream natürlich auch im Nachhinein noch anschauen können. Ich schaue gerade, ob ich das finde hier. Ist auch egal. Aber die Sache ist tatsächlich, dass du ja in den letzten Jahren eigentlich von der Öffentlichkeit in den sozialen Medien völlig verbannt warst. Also alle beliebten normalen Social-Media-Kanäle, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, also da, wo man auch organische Reichweite erzielen kann, wo man auch Leute erreichen kann, die einen noch nicht kennen oder explizit einem bereits folgen, wurde sozusagen gesperrt. Du warst im Telegram-Exil, hast dir da deinen Kanal aufgebaut. Telegram hat halt massive Nachteile, weil es eben keinen Algorithmus gibt, kein organisches Wachstum. Und jetzt plötzlich bist du wieder auf Twitter aktiv und man merkt jetzt schon nach 1,5 Wochen, kann man eigentlich beobachten, warum du die letzten Jahre gesperrt warst. Du kannst plötzlich auf alle Vorwürfe öffentlichkeitswirksam reagieren. Du kannst sofort Journalisten anschreiben, zitieren, konfrontieren mit ihren Lügen und Unwahrheiten, die sie verbreiten. Du erzielst damit eine massive Reichweite, weil die Leute sich interessieren dafür, was du zu sagen hast. Du wurdest ja nicht gesperrt, weil du irrelevant bist und sozusagen die Leute mussten gerettet werden von deinem langweiligen Inhalt, sondern du wurdest gesperrt, weil deine Inhalte eine massive Reichweite erzielt haben. Ich habe jetzt auch das Video, das hat noch nicht einmal 24 Stunden 50.000 Views auf Twitter. Und wenn du jetzt auch wieder einen YouTube-Kanal hättest und einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account, würden die Plattformen dort ebenso explodieren. Man merkt also, die Zensur ist eigentlich das Hauptinstrument des herrschenden Systems. Gar nicht so sehr vielleicht die Einreisesperre, sondern die digitale Zensur, das Vorgehen gegen Hassrede, unter Anführungszeichen, das Vorgehen gegen Desinformation, wie es in bester Orwellscher Manier heißt. Das heißt nochmal ganz kurz zusammengefasst, diese Bedeutung, die diese Entsperrung auf Twitter hat, die kann man, glaube ich, gar nicht so ermessen, oder? Also das ist eine wahnsinnige Waffe, die du jetzt wieder in der Hand hast.
Das stimmt, das ist ein großartiges Werkzeug. Ich würde sagen, die Twitter-Entsperrung wiegt auf diese Einreisesperre. Es gibt zwar keinen Zusammenhang, aber wenn ich mich hätte entscheiden können, wäre ich bereit, Twitter wieder zu kriegen für das.
Ja.
Nachhaltig hätte ich vielleicht ja gesagt.
Aber was ist los auf X? Weil ich habe gesehen, gestern X, auch ja. der Account der Identitären Bewegung Deutschland, der offizielle Account, auch mit 25.000 Followern, wurde ebenso wieder entsperrt. Glaubst du, gab es jetzt endlich die Implementierung sozusagen der Richtlinie, die Musk schon in den Vereinigten Staaten angewandt hat, auf den europäischen und insbesondere den deutschen Raum?
Das ist möglich. Also ich muss sagen, bei mir kam es nicht ganz aus heiterem Himmel. Ich ging auch anwaltlich dagegen vor und danke noch an der Stelle an den Anwalt, an die Anwältin, die mir dazu geraten hat, okay, und an alle Unterstützer, die diese Klage finanziert haben über den Fundraiser. Aber es könnte sein, dass tatsächlich diese Generalamnestie, die es in der USA gab, wo alle willkürlich und zu Unrecht gesperrten Konten wieder reaktiviert werden, jetzt endlich auch Europa erreicht hat. All diese EB-Konten wurden ja auf Zuruf des Southern Poverty Law Centers einfach so weggefleckt und gesperrt. Mir ist natürlich klar, das kann auch morgen wieder vorbei sein. Also das ist natürlich etwas, was ich im Hinterkopf immer behalte. Aber jetzt, wo es da ist, ist es schon eine große Genugtuung, wie du richtig sagst, zu sehen, dass man nicht zensiert wurde, weil man so langweilig war, sondern gerade weil man so erfolgreich war. Ein Beispiel ist auch, Jürgen Elsässer hat eine Zeit lang, nur einen Monat lang, meine ganzen Videos, die ich auf Telegram hochlade, auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen, seinen persönlichen, die wurden mittlerweile gelöscht. Es hat einen Monat gehalten und der Kanal, der vor 3.000, 4.000 Subscriber hat, komplett tot war, ein paar hundert, hat binnen kürzester Zeit auf jedes Video 60, 70, 80, 100.000 Views bekommen. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wo wir wären, und meine ich nicht nur mich, sondern wir alle, inklusive Alex Jones, Fuentes und andere, wenn man uns nicht derartig brutal zensieren, bremsen würde. Wir laufen einen Marathon gegen einen Gegner mit einem Klotz am Bein, werden von der Seite beschossen, müssen ein Atemgerät laufen, so eine Trainingsatemmaske, und trotzdem, und das ist Geile, trotzdem laufen wir davon. Das muss unfassbar frustrierend für diese Bagage sein.
Um vielleicht auch die Bedeutung dieser sozialen Medien auch zu illustrieren. Ich kann mich erinnern, damals noch zu Zeiten der IB Österreich, hatten wir auch eine massive Reichweite auf Facebook, und wir sind zum Beispiel mit einem einzigen Post damals die Aktion auf der türkischen Botschaft, Erdogan hol deine Türken, hat, soweit ich mich recht erinnere, auf Facebook eine Reichweite von über 3 Millionen erzielt.
Ja, ja.
Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Aufrufzahlen, die man auf irgendeinem, ja, Telegram-Account halt zusammenbekommt, ist das sozusagen nichts, also völlig nichtig dagegen. Und es war kein Zufall, warum sie spätestens nach Defend Europe damals die Reißleine gezogen haben und die identitäre Bewegung völlig von Facebook, Instagram und in weiterer Folge auch von damals noch Twitter verbannt haben. Und es ist gut, dass es hier ein Gegengewicht gibt, dass Twitter zu X geworden ist und dass auf X zumindest jetzt wieder möglich ist, auch im deutschsprachigen Raum, als Identitäre, in welcher Funktion auch immer, publizistisch, aktivistisch, journalistisch, wie auch immer, sozusagen hier eine Plattform hat. Und wie gesagt, man merkt, warum die Herrschenden so viel Angst davor haben. Vielleicht zum Abschluss, wie geht es jetzt bei dir weiter? Du hast gemeint, einige Termine, die schon fix waren, Vortragstermine, ich glaube, du wärst auch beim Kompakt-Sommerfest gewesen, wärst natürlich in Schnellroda gewesen.
Akademie.
Wie geht es jetzt bei dir persönlich weiter? Wie fühlst du jetzt die Zeit sozusagen, die durch entfallende Termine frei geworden sind? Ich glaube jetzt nicht, dass du jemand bist, der dringend sozusagen mehr zu tun haben müsste. Aber was sind jetzt so deine Pläne? Es hat sich vieles geändert. Hast du schon einen Plan, wie die nächsten Wochen und Monate vielleicht bis zum Sommer ablaufen werden?
Ja, ich verlagere meinen gesamten Fokus auf die Schweiz und auf Liechtenstein. Ja, und werde jeden Monat versuchen, die Schweiz einzureisen. 24 Kantone.
Bist du in jedem Kanton?
Exakt, ja. Aargau, Zürich, zum Beispiel. Jetzt kommt mal Winterthur. Ist Winterthur in einem Kanton? Ich weiß es nicht.
Und danach hast du es in 2 Monaten durch und kannst wieder in Aargau steigen.
Genau, ja. Nein, also ich, natürlich, ja, einiges weggefallen. Auch an der Stelle bitte um Verzeihung für alle, die ich jetzt schon zugesagt habe. Das ärgert mich persönlich sehr. Aber ich habe schon erwähnt, Nawalny-Taktik. Wahrscheinlich werde ich Veranstaltungen machen, die dann vor Ort bei Treffen über Leinwände übertragen werden. Das könnte auch eine spannende Möglichkeit sein, das zu umgehen. Es gibt auch Veranstaltungen in Orten in Grenznähe. Am 7. April zum Beispiel werde ich im Castell Aurora sprechen. Mein in der Schweiz gesprengter Vortrag wird übertragen am Sonntagabend. Da können alle, die da ein Ticket bezahlt haben in der Schweiz oder MS Live Plus Unterstützer, den auch live anschauen. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, das auszunutzen. Und die werde ich weitlich benutzen. Und in der Schweiz, muss ich nochmal klar sagen, und das möchte ich auch vielleicht am Abschluss stellen, weil ich es eine derartig wichtige Aussage finde von der FedPol in der Schweiz. In der Schweiz habe ich ja kein Einreiseverbot, was die Gesamtschweiz betrifft. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn ich einen Kanton finde, vielleicht auch SVB dominiert, wo das Ganze kein Problem ist, dann sollte das hinhauen. Und jetzt lese ich kurz vor, was die FedPol geschrieben hat auf die Anfrage, nämlich mich aus der Schweiz auszusperren. Einreiseverbote richten sich gegen Personen, die eine konkrete und aktuelle Bedrohung der inneren oder äußeren Sicherheit der Schweiz darstellen. Das geht über die bloße Äußerung von kontroversen Ansichten hinaus. Meinungen, sofern sie nicht mit Aktivitäten verbunden sind, die eine konkrete Gefahr darstellen, begründen für sich allein keine Gefährdung der inneren oder äußeren Sicherheit und damit den Erlass eines Einreiseverbots, schreibt die FedPol für die Schweiz. Und ich bitte Potsdam, außer der Behörde und deutsche Gerichte davon Kenntnis zu nehmen.
Vielleicht abschließend, um den Podcast hier einzurahmen, einzuhegen. Die Repression spitzt sich zu. Es wird sicher nicht der Höhepunkt erreicht worden sein. Es wird in den kommenden Monaten noch weitere Repressionsmaßnahmen geben. Es stehen wichtige Wahlen an. Die EU-Wahlen im Juni zuvor erst, im September, Oktober dann wichtige Landtagswahlen in Deutschland und die Nationalratswahl in Österreich. Wir haben uns ja zuletzt, glaube ich, über die kommende Repression in Deutschland, aber auch in Österreich unterhalten. Warum, Martin, als Abschluss ist es wichtig, gerade jetzt weiterzumachen, sich nicht einschüchtern zu lassen und umso beherzter für eine identitäre Weltanschauung einzutreten?
Ich habe die 40 Seiten von der Landeshauptstadt Potsdam von Herrn Dr. Lauber geschrieben. Und diese Seiten, sage ich jetzt metaphorisch, riechen nach Angstschweiß.
Deswegen stinkt es hier so.
Deswegen stinkt es so in diesem Raum, ja. Das ist der Angstschweiß von Faeser und Co. Diese Repression ist eindeutig ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Verzweiflung. Man sieht es in Österreich zum Beispiel, Zeitpunkt der Aufnahme steht wieder eine große Demo gegen rechts an, während die Stadt erschüttert wird von dem, was die Rechten kritisieren. Die Leute können das nicht mehr mittragen. Auch die AfD erholt sich wieder in Umfragen, dass hier eine perverse, vergangenheitsfixierte Schuldkultideologie uns daran hindert, die notwendigen Schritte zu setzen in unsere Grenzen, Migrations- und Kulturpolitik. Und davor haben sie Angst. Ihre bisherige einzige Lösung ist es, auf den Boten hinzuschlagen, der die Botschaft bringt. Aber nichts, wirklich gar nichts zu tun, um die Straßen sicherer, den Tank voll, die Wohnung warm zu machen. Wir haben die Lösung und die Antworten. Und deshalb ist ihre Repression da. Die einzige Gefahr, die der größte Feind, dem du begegnen kannst, stellst du immer dir selber dar, hat mir Nietzsche gesagt, ist, wenn wir durch diese Repression uns entweder in ihre Radikalität oder in Passivität, in freiwillige Selbstentleibung und Distanzierung hineintreiben lassen, wenn wir den Weg weitergehen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, immer klar, deutlich, besonnen, auch seriös, aber dennoch provokant, dann kommen wir am Ende im Ziel an. Bin ich überzeugt davon, also klar erkennen, das sind Zeichen von Schwäche, wir machen weiter.
Ich möchte den Podcast mit einem Satz beenden, den du in unserem gestrigen Interview geäußert hast. Das bundesrepublikanische Biedermeier ist vorbei, der patriotische Vormärz beginnt.